Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer. Herzlich willkommen zu diesem Webcast auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Teuxdorf. Heute ist der 10. August 2017. Und für diese Sendung begrüße ich auch am heutigen Abend Helga Zepler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Guten Abend.
Ja, leider ist das Thema, mit dem wir in die Sendung einsteigen, kein besonders erfreuliches, denn gerade nach der Wahl von Donald Trump im letzten November und dann der Amtseinführung war ja zumindest die Idee, dass wir damit einen Schritt weggegangen sind von dem Kriegskurs, den Hillary Clinton während der Wahl ja und auch vorher schon sehr, sehr klar vertreten hat. Und jetzt gerade muss man schon das Gefühl haben, wir wären wieder genau da, wo es eben vor 9 Monaten einen kurzen Aussetzer gegeben hat. Überall in den Nachrichten ist zu lesen und zu hören, dass sich Präsident Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un gegenseitig bedrohen. Und es ist schon durchaus davon zu reden, dass eben also dort eine akute Gefahr droht, dass es zu einem Krieg kommt. Also deswegen meine erste Frage, ist das tatsächlich so? Und wenn es nicht der Fall ist, was ich auch nicht ausschließe, dann was verbirgt sich eigentlich jetzt hinter dieser Zuspitzung dort?
Naja, es ist schon sehr gefährlich und ich schließe mich eigentlich in der Beurteilung einigen chinesischen Medien an, die befürchten, dass dieser Konflikt sehr wohl das Potenzial hat, außer Kontrolle zu geraten. Nachdem ich das jetzt gesagt habe, muss man allerdings sagen, dass die westlichen Medien natürlich die Bemerkung von Präsident Trump unheimlich hochspielen, der also gesagt hat, dass er mit Wut und Feuer da reagiert wird, mit beispiellosen Maßnahmen. Natürlich hat Nordkorea dann wiederum geantwortet, dass sie einen Anschlag oder einen Militärschlag gegen Guam, also die Basis in Guam, vorbereiten. Wenn man das aber dann genauer alles sich anschaut, dann sieht man eben, dass Nordkorea nur androht, 40 Kilometer entfernt von Guam Raketen einschlagen zu lassen, in gewisser Weise als Demonstration ihrer Capability, also ihrer Kapazität. Man muss immer bedenken, dass die ganze Zuspitzung mit Nordkorea das Resultat ist der Stationierung der THAAD-Raketen, dieses Raketenabwehrsystems, was also primär gegen Russland und China gerichtet ist, wo Nordkorea eigentlich nur immer als Vorwand dient. Und natürlich, Nordkorea sieht nach wie vor die einzige Chance, dass es diesem Land nicht genauso geht wie dem Irak oder Libyen, darin, dass sie ihre eigenen Atomwaffen entwickeln. Also wer diese Spirale unterbinden will, der soll wirklich das tun, was Russland und China beide gemeinsam fordern, nämlich den sogenannten Doppelherangehensweise, dass einerseits Nordkorea die Raketen und atomaren Tests stoppen muss und umgekehrt aber auch Südkorea und die USA die Militärmanöver gleichfalls unterlassen. Und dass dann natürlich die sechs Parteiengespräche wieder auf die Tagesordnung kommen. Also das ist hochgefährlich, das ist ohne Zweifel, aber wir sollten bei diesem Konflikt wirklich nicht vergessen, dass der Grund, warum wir jetzt an diese Krise gekommen sind, in dem absolut manipulierten sogenannten Russia-Gate gegen Trump in Amerika die Hauptrolle spielt. Es geht nicht um Nordkorea, sondern es geht um das, was in Amerika selber passiert. Und es war die Intention, und ich würde mal vermuten, das ist immer noch die Intention von Präsident Trump, das Verhältnis zu Russland und China auf eine stabile, positive Basis zu stellen. Und der Coup-Versuch oder der Coup, der im Gang ist gegen ihn, hat den primären Zweck, genau das zu verhindern. Und da sollte man sich absolut nicht durch Fake News, durch Medienmanipulationen und Hysterie daran hindern lassen, zu erkennen. Die Hauptdynamik ist im Augenblick, wird es den Verschwörern, muss man wirklich sagen, ich behaupte, ich benutze dieses Wort ganz bewusst, es ist eine Verschwörung, wird es den Verschwörern gelingen, Trump durch einen Coup lahmzulegen, was durch die Abstimmung mit den neuen Sanktionen im amerikanischen Kongress und Senat weitgehend temporär gelungen ist? Und natürlich die Idee mit der Amtsenthebungsverfahren, was der Sonderermittler Robert Müller beabsichtigt, der schon eine Grand Jury etabliert hat, die natürlich vorwiegend aus Washington-Einwohnern besteht. Und man soll sich daran erinnern, dass bei der Wahl 91% der Bevölkerung in Washington für Hillary Clinton gewählt hat und nur 9% für Trump. Also man darf davon ausgehen, dass diese Grand Jury, die von dem ehemaligen FBI-Chef ins Leben gerufen wird, also wirklich da vollkommen gerickt ist, wie man im Englischen sagt, also vollkommen vorprogrammiert, dass eben das gewünschte Ergebnis dabei herauskommt. Aber das ist nicht das Ende. Es gibt ja auch Gegenuntersuchungen und vor allen Dingen als wichtigste Flanke ist nach wie vor das Memorandum der sogenannten VIPs, der Veterans of Intelligence for Sanity, dieser Gruppe von ehemaligen Geheimdienstexperten, die ein Memorandum verfasst haben mit den forensischen Beweisen, dass es bei dem sogenannten Angriff auf oder dem Angriff auf die Computer der Demokratischen Partei nicht um ein Hacking ging durch Russland, sondern durch Inside Leaks, also dass jemand innerhalb der Demokratischen Partei diese Daten quasi runtergeladen hat oder auf ein Speichergerät transferiert hat und das dann hinterher als russisch maskiert hat. Das heißt, das ist die wichtigste Geschichte. Und ich weiß, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, aber weil das von der ersten strategischen Bedeutung ist, würde ich ganz gerne unsere Zuschauer, also Sie und Zuhörer, bitten, wirklich diese Geschichte zu verfolgen, weil das ist der Schlüssel zur strategischen Lage. Alles andere ist ein Derivat, weil der absolute Skandal, der beispiellose Skandal, ist, dass mithilfe der angloamerikanischen Geheimdienste eine Geschichte fabriziert wurde, eine sogenannte Narrative über ein angebliches Hacking, also ein Stehlen, also der Wahl durch Russland. Und das ist gelogen. Das ist die größte Manipulation aller Zeiten. Und die aufzudecken, ist der Schlüssel, um die Kriegsgefahr zu überwinden. Und darüber sollten wir noch ein bisschen jetzt sprechen.
Ja, ich meine, es ist ja so, dass dieses Memorandum doch auch schon einige Verbreitung erfahren hat. Es ist auch sogar auch schon ins Deutsche übertragen worden. Und mich wundert aber, und ich denke auch alle diejenigen, die damit schon ein bisschen in Kontakt gekommen sind, in erster Linie, warum so etwas nicht aufgegriffen wird. Denn du verwendest zwar hier das Wort Verschwörung, das tun diese Leute in ihrem Memo an den US-Präsidenten natürlich nicht. Und das brauchen sie in gewisser Weise in dem Fall auch nicht, weil das sind alles ehemalige, absolut hochrangige Top-Experten. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich ich habe mich damit hier ein bisschen in Deutschland beschäftigt. Dein Blick geht ja bekanntermaßen ein bisschen weiter noch in die Welt. Wie ist es denn diesem Memo inzwischen in den USA ergangen? Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass es im Grunde keine Berichterstattung gibt. Ist das nach wie vor immer noch so?
Nein, zum Glück nicht. Also ich würde sagen, es findet jetzt mehr und mehr Verbreitung. Einerseits natürlich in kritischen Blogs, Webseiten. Die erste richtige Zeitung hat jetzt einen sehr interessanten Artikel darüber gebracht. Und zwar ist das die sehr renommierte, ich glaube 150 Jahre alte Zeitung The Nation, die so von links bis liberalen Lesern gelesen wird, die aber eine sehr hohe Verbreitung hat unter allen Intellektuellen und also Leuten, die was auf sich halten. Und da schreibt also die Chefredakteurin, wo sie nochmal darauf hinweist, dass ja immerhin diese Organisation von ehemaligen Geheimdienstern, die VIPs, diejenigen waren, die vor dem Ausbruch des Irakkriegs, nachdem der Colin Powell seine berühmte Rede gehalten hat, wo er motiviert hat, warum der Krieg gegen den Irak 2003 nötig sei, weil Saddam Hussein eben angeblich Massenvernichtungswaffen hätte und so weiter. die vorher gewarnt haben und gesagt haben, das stimmt nicht, das entbehrt jeglicher Grundlagen. Also mit anderen Worten, die haben schon eine sehr gute Reputation. Und und was diese Chefredakteurin in diesem Artikel dann, nachdem sie nochmal beschreibt, um was es dabei geht, sagt, das ist ja wirklich, wirklich, also eine unheilige Allianz ist von den Neokons und der Demokratischen Partei, was in dieser Abstimmung zu den Sanktionen im Kongress und im Senat zum Ausdruck gekommen ist. Und sie nennt das, und das macht mir totalen Sinn, eine Neuauflage des Projects for a New American Century Doctrine der Neocons von 1997. Das war damals Paul Kagan, also der Ehemann von Victoria Nuland, und ähnliche Leute haben damals diese Doktrin aufgestellt, dass eben jetzt das amerikanische Zeitalter kommt und dass es nicht erlaubt werden darf, dass eine Nation oder eine Gruppe von Nationen jemals in Bezug auf politische, militärische oder wirtschaftliche Macht an den USA vorbeiziehen dürfen. Und das war die Einleitung der Politik, der Regimewechsel, der Farbrevolution. Und sie sagt eben, dass eben das eine Neuauflage dieser Politik ist. Und das ist natürlich der Stoff, aus dem Weltkriege gemacht werden. Das heißt, das ist Geopolitik in Reinkultur. Und ja, und das dämmert ja jetzt offensichtlich einigen Leuten in Europa. Also erstmal, es gibt noch ganz viele andere Webseiten, die das jetzt aufgegriffen haben. Ich weiß, dass im Bundestag das schon diskutiert wird, dass die Regierung schon gefragt wurde, also die deutsche Regierung schon gefragt wurde, was ihre Haltung dazu ist. Das ist mit Sicherheit noch nicht alles, aber das ist ein erster Schritt. Die werden sich dazu verhalten müssen. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass jetzt einige Leute aufwachen. Die Sanktionen, die ja nicht nur ein Coup darstellen in Amerika selbst, weil sie das Recht des amerikanischen Präsidenten, die Politik selber zu bestimmen, die Außenpolitik zu bestimmen, quasi gekidnappt haben, sondern es ist auch der Anspruch auf die Verbreitung amerikanischen Rechts in extraterritorialer Weise. Das heißt, Europa oder alle anderen, die mit Russland kooperieren, vor allen Dingen im Energiebereich, die würden eben auch von diesen Sanktionen betroffen. Und das hat halt strategische Auswirkungen, nicht nur für unsere Energiesicherheit, sondern generell für das Verhältnis zwischen den USA und Europa. Und interessant fand ich, dass der Außenminister Gabriel sich plötzlich wendet an Trump und sagt, der Trump muss das sehr eng mit den europäischen Verbündeten koordinieren. Ohne jetzt zu erwähnen, dass der Trump natürlich in seinem begleitenden Statement geschrieben hat, dass er die Teile, die in diesen Sanktionen mit der Verfassung im Widerspruch stehen, nicht einführen wird. Also das sind alles so Nuancen, die natürlich von den Medien überhaupt nicht berichtet werden. Aber was ich an Gabriels Bemerkung wirklich mit einem gewissen suffisanten Lächeln gesehen habe, dass er sagt, der sogenannte Westen hängt davon ab, dass wir zusammenstehen. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als die Leute anfingen, von der sogenannten DDR zu sprechen, da war es mit der DDR nicht mehr lange gut bestellt. Aber das jetzt nur in Klammern. Ich denke nur, dass es wirklich wichtig ist, dass die Tatsache, dass eine solche Lüge, dass angeblich Russland die Wahl in Amerika gestohlen haben soll und dann die gesamten Medien, die Mainstream-Medien, der gesamte Kongress mit der Ausnahme von 5 Dissidenten, also 2 im Senat und 3 im Kongress, insgesamt der ganze Prozess über ein Jahr lang konsistent diese Lüge verbreitet, das sollte einem wirklich zu denken geben, weil das wirklich darauf hinweist, dass da ein ganz anderer Mechanismus und Prozess im Gang ist, als die Leute das so annehmen, wenn sie bloß die Tagesschau gucken oder die FAZ lesen oder Bildzeitung lesen. Also, dass die Politik wirklich auf einer ganz anderen Ebene gespielt wird. Und ich will das vielleicht nur mal als Hinweis erwähnen. Also in der Tagespolitik denken die Leute immer, das, was in Nachrichten kommt, das ist das, was passiert. Naja, aber wenn man zum Beispiel sich die Geschichte des Ersten Weltkrieges oder des Zweiten Weltkrieges anschaut, vom Historikerstandpunkt, dann stellt man fest, dass das, was in den Tagesmeldungen war, nur die absolut dünnste Oberfläche war, dass aber das, was auf dem Bereich der Diplomatie, des Militärs, vor allen Dingen der Geheimdienste stattgefunden hat, den viel wesentlicheren Teil der Ereignisse ausmacht. Und diesen Maßstab soll man wirklich an das legen, was sich da vor unseren Augen abspielt. Und ich kann nur noch mal betonen, der Schlüssel dazu ist dieses Memorandum der WIPS. Und helfen Sie uns wirklich. Erstmal machen Sie sich mit der Materie vertraut. Wir haben das Interview mit Ray McGovern jetzt mit deutschen Untertiteln hier auf der Webseite. Verfolgen Sie die Sache, helfen Sie uns, das zu verbreiten auf die bestmögliche Weise, weil das ist der Schlüssel, die Wahrheit herzustellen, dass es kein russisches Hacking gegeben hat, sondern eine Manipulation durch die angloamerikanischen Geheimdienste. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der jetzigen Lage.
Ja, ich würde da sicherlich auch noch auf andere Sachen eingehen, aber aus Zeitgründen würde ich gern auf einen Punkt zu sprechen kommen, von dem ich weiß, dass wir, beziehungsweise in dem Fall du, ihn in dieser Sendung sehr regelmäßig gemacht hast und wahrscheinlich machen musstest, weil die Lage nun einfach ist, wie sie ist, und zwar bezüglich des Finanzsystems. Mir sind jetzt also Artikel zu Gesicht bekommen, beziehungsweise Meldungen, dass doch langsam wahrgenommen wird, dass hier die nächste Krise auf uns losbricht. Wie ist dein Kommentar zur Lage gegenwärtig um das Banken- und Finanzsystem?
Tja, also wenn jetzt sogar das ZDF darüber berichtet, dass der nächste Crash kommt, dann also sollten die Leute, die meinen, dass nur das, was im Fernsehen berichtet wird, Realität ist, aufwachen. Natürlich, was das ZDF da im Heute-Journal gestern gebracht hat, ist natürlich richtig. Also die weisen dahin darauf hin, dass in Amerika inzwischen sich wieder eine Schuldenbombe entwickelt hat von privaten Schulden. Und zwar eine Kombination von Hypotheken, Autokredite, Studentenkredite, Kreditkartenschulden von insgesamt 13 Billionen. Also das ist schon ganz erheblich. Und daraus leiteten die eben die Gefahr eines neuen Crashes ab. Aber das ist natürlich wieder so eine typische Geschichte. Das an sich ist nicht falsch. Aber es ist eine Frage der Komposition. Wenn man andere Sachen weglässt, dann ist es trotzdem nicht richtig. Was sie weggelassen haben, ist die Tatsache, dass die viel größere Bombe im Bereich der Firmenverschuldung liegt, weil die Firmen haben die Nullzinsen, das billige Geld benutzt, um ihre eigenen Aktien aufzukaufen, um die Bilanzen zu verschönen, die Börsenwerte hochzutreiben. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Derivate, die an diesen ganzen Sachen dranhängen, die wirkliche Achillesferse des Systems sind. Und wie üblich ist es wieder so, man sieht den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge sieht man nicht. Also es ist immer sehr bequem. In Amerika wird auf die schreckliche Bankenkrise in Europa verwiesen und hier weist das ZDF auf die schreckliche Verschuldung im privaten Sektor in Amerika hin. Aber die Wahrheit ist, dass die ganzen Banken, die angeblich zu groß sind, als dass sie untergehen könnten oder dass man sie untergehen lassen könnte, dass die so durch die Derivate miteinander verstrickt sind, dass es wirklich droht, dass es zu einem neuen Crash kommt, der viel, viel schlimmer ist als 2008. Wir haben gerade in den letzten Tagen mit einem Top-Insider aus dem Bankwesen gesprochen, der eben sagte, er hätte die absolut schlimmsten Befürchtungen, was da geplant wird an Enteignung gegenüber der Bevölkerung. Und das ist genau das, was wirklich passieren wird, wenn nicht vorzeitig Glass-Steagall, das Trennbankensystem eingeführt wird, der ganze Casino-Teil gestrichen wird, neues Kreditsystem an die Stelle kommt und dann im Grunde eine Konzentration auf Investitionen in die Realwirtschaft, was in der Zusammenarbeit mit der neuen Seidenstraße mit China ganz, ganz einfach wäre. Also da kann ich auch noch mal nur unsere Zuschauer, also Sie, wirklich bitten, helfen Sie uns, diese Perspektive, Glass-Steagall, was im Übrigen heftig diskutiert wird in Italien, im amerikanischen Kongress, beziehungsweise auf den Kongress Druck gemacht wird, dass sie sich dafür einsetzen. Trump hat es ja versprochen und es ist niemals von der Tagesordnung runtergenommen worden. Aber das ist natürlich der Kampf, wo die Wall Street alles in Gang setzt, um das zu verhindern. Also helfen Sie uns, diese Idee von Glass-Steagall auch in Deutschland und anderen europäischen Staaten auf die Tagesordnung zu bringen. Das ist das Beste, was Sie für Ihre eigene Zukunft, Ihr Vermögen, Ihr Spareinlagen tun können.
Es gab auch gestern, habe ich mitbekommen, gestern oder vorgestern die Veröffentlichung eines Berichtes der Bertelsmann Stiftung. Da geht es um die Einnahmen der deutschen Kommunen. Und die haben ja eigentlich zwei sehr krasse Schlüsse gezogen, die genau das unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Das eine ist zwar, dass es bei den Einnahmen so gut aussieht wie nie, aber das große Problem ist, dass sie eben total ungleich verteilt sind. Also der größere Teil der Kommunen, Gemeinden in Deutschland eben überhaupt nicht über Wasser bleibt, was die eigene Gemeindefinanzierung angeht. Und da sagte dann der Vertreter der Bertelsmann Stiftung ganz einfach, ja, die Kommunen, wo eben Industrie ist, da kann auch was wachsen. Und da, wo es keine Industrie gibt, wo Strukturschwäche herrscht, da kommt eben nichts. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Gegensatz, zum Beispiel gerade zu China. Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du vor kurzem gerade mit uns oder mit mir auch über die Meldung gesprochen, dass es jetzt doch wohl Realität werden wird mit vielleicht dem größten Projekt, das vielleicht in der Menschheit in Angriff genommen wurde, das sogenannte Transaqua. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, das ist wirklich eine super gute Nachricht. Also schon vor einigen Wochen ist zwischen der größten oder einer der größten Infrastrukturfirmen Chinas, Power China, das ist die Firma, die auch den Drei-Schluchten-Damm gebaut hat, und der italienischen Firma Bonifica ein Abkommen geschlossen worden, dass man eben jetzt die Machbarkeitsstudie vorantreibt. Das Ganze wird unterstützt von der chinesischen und der italienischen Regierung. Und damit ist im Grunde ein Projekt, was wirklich der Schlüssel ist für die Entwicklung von Afrika, wirklich auf die Tagesordnung gesetzt worden. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Transaqua, das ist die Idee, dass man die etwa 8% der Wassermengen, die in den Nebenflüssen des Kongo praktisch in den Kongo reinfließen, dass man die in 500 Meter Höhe umleitet, also nur einen kleinen Teil, 8%. Das hat also überhaupt gar keinen Effekt auf den Kongo und alles, was damit zusammenhängt. Aber es würde dazu führen, dass man dieses Wasser in einem Kanalsystem bis zum See Tschad, also in der Sahelzone, leitet und damit ganz viele positive Effekte erzielt. Also erstmal natürlich den Lake Tschad, also den See Tschad, wieder auffüllt, der jetzt auf weniger als 10% eingetrocknet ist. Damit könnte man riesige Flächen an landwirtschaftlicher Erschließung, Bewässerung in Gang bringen. Und das Gleiche natürlich für die 12 Staaten, die entlang dieses Projektes liegen. Hydroenergie, Binnenschifffahrt. Also das ist der absolute Schlüssel für die gesamte Transformation von großen Teilen von Afrikas. Und natürlich ist das auch eine Region, das berichtet heute die italienische Zeitschrift Il Sole 24 Stunden, das ist eine der größten Finanzzeitungen Italiens, dass das natürlich auch absolut entscheidend ist, weil aus dieser Region wiederum viele, viele Millionen Flüchtlinge drohen, sich auf den Weg zu machen. Das heißt, es droht dort eben eine neue Welle von Flüchtlingsschrecklichkeiten zu geben, von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und von der EU da zurückgetrieben werden in Auffanglager. Also diese ganze schreckliche Geschichte. Da ist das natürlich wirklich ein absoluter Hoffnungsschimmer, dass das wirklich die Lage dort herumdrehen kann. Also das ist wirklich eine der besten Nachrichten in der gegenwärtigen Lage überhaupt.
Ja, man kann auch angesichts solcher Vorhaben, die ja, wenn sie aus China kommen, wirklich absolut ernst genommen werden müssen, das ist genauso real, über solche Sachen zu sprechen, wie wir heute an das Tennessee Valley Projekt denken oder andere große Entwicklungsprojekte, die durch Franklin Roosevelt vorangetrieben worden sind oder ähnliche Dinge später unter Kennedy. Dann ist es auch nicht verwunderlich, ja, dass China ein derartig optimistisches Land ist. Ich meine, angesichts der also jetzt, wo die Wahlplakate zumindest in Berlin überall draußen hängen, muss ich sagen, keine besonders, obwohl die alle lächeln, ja, ist keine nette Perspektive, weil eben nichts draufsteht, irgendwie nichts zu finden ist, keine Inspiration. Vielerlei Reaktionen, die man bekommt, sind ja eher nicht besonders optimistisch und auch oft nicht sehr interessiert an der kommenden Wahl. Also was denkst du, wie wird das nicht doch irgendwie eine Rolle spielen können, die Richtung, die China da nimmt? Immerhin haben ja mit dem VDMA zum Beispiel ein wichtiger Verband von Firmen in Deutschland sich ja mal geäußert, sind Russland-Sanktionen und damit auch mal in gewisser Weise für mich so ein Eis gebrochen, so als wenn die Wirtschaft unpolitisch ja immer nur der Politik quasi hinterherläuft. Gäbe es da nicht doch Einfallsmöglichkeiten, wie man diesen chinesischen Optimismus hierher bringt?
Doch, das gäbe ich schon, aber dazu sind natürlich noch ein paar Schritte notwendig. Also es gibt jetzt eine neue Umfrage, dass das optimistischste Land oder wo die Bevölkerung am optimistischsten sind weltweit, sind die Chinesen. Das überrascht mich überhaupt gar nicht. Das habe ich ja schon oft gesagt. Also meine Erfahrung jedes Mal, wenn wir in China waren, die Leute sind einfach optimistisch, weil sie sehen, es geht voran. Nach dieser Umfrage sind 87% der Menschen in China absolut damit zufrieden, wie sich die Entwicklung da entwickelt, also wie sich die chinesische Politik darstellt. Also sie sind froh damit. Zum Beispiel in USA sind es nur 43%. Das sind 4% weniger als vor einem Monat. Das ist natürlich das Effekt von diesem ganzen Trump-Gate und den ganzen Coup-Versuchen. Aber es sind sehr viel mehr, weitaus mehr als vor einem Jahr. Das heißt, mit Trump sind die Leute mehr optimistisch als damals mit Obama. Und wir hatten gerade, das noch in einem Nebensatz zu erwähnen, Kollegen von uns waren gerade in Buffalo und haben dort also mit der Bevölkerung gesprochen. Und also da ist eine unglaubliche Stimmung. Also das ist überhaupt nicht widergespiegelt, was die Washington Post oder die New York Times schreibt, sondern die Leute haben, also ich, da wir jetzt ein öffentliches Medium hier sind, kann ich die Worte, in Amerika sprechen die Leute ja sowieso eine etwas manchmal unflätigere Sprache. Also ich will deshalb die ganzen Wortwahlen hier gar nicht wiederholen, wie die Leute sich über die Medien, den Kongress, die Neokons und die demokratische Führung äußern, da kocht es. Also das will ich nur mal als kurze Momentaufnahme von solchen Staaten wie Ohio oder dem sogenannten Rostgürtel. Also das ist wirklich, die Leute sind, die haben Trump gewählt, die wollten eine Änderung und jetzt sehen sie, wie im Grunde diese unglaubliche Kombination von Leuten da versucht, das rückgängig zu machen. Also da sind wir in Deutschland noch ziemlich weit von entfernt. Also ich denke, dieser Prozess der Katharsis oder der Erkenntnis, wo wir eigentlich stehen in der Welt, da sind wir in Deutschland leider noch wirklich ein ganzes Ende von entfernt. Ich denke, es ist in Deutschland immer noch so, dass die Leute denken, naja, man kann sowieso nichts machen. Frau Merkel wird wiedergewählt, obwohl die jetzt, ich glaube, 7% in einer Woche oder in einem Monat verloren hat. Schulz, das wird auch nichts. Andere Parteien sind, ich muss lobend sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal tun würde, aber wenn was Positives geschieht, dann soll man da auch Notiz von nehmen. Der Christian Lindner hat etwas sehr Richtiges gesagt. Er hat gesagt, man soll die Lage auf der Krim als permanentes Provisorium betrachten und das nicht zum Hindernis werden lassen, das Verhältnis zu Russland voranzubringen. Dann ist natürlich der Shitstorm losgebrochen. Die Medien sind über ihn hergefallen, Putin-Versteher und alles Mögliche. Aber das ist natürlich absolut richtig. Ich meine, es ist eine Formel, die Krim-Situation einzufrieren. Man hätte natürlich auch sagen können, man muss die Wahrheit der wirklichen Entwicklung, wie es zu der Ukraine-Krise gekommen ist, da haben wir schon oft drüber gesprochen, hätte auch machen können, aber für Lindners Verhältnisse ist es besser, das so zu machen, als gar nicht. Also das finde ich sehr gut. Und das ist halt in gewisser Weise ein kleiner Lichtblick. Aber ansonsten muss ich leider sagen, das, was die Parteien hier anbieten im Wahlkampf, das ist einfach so inadäquat, weil es also auf die enorme strategische Lage überhaupt keinen Bezug nimmt. Die Themen, die von den anderen Parteien diskutiert werden, sind klein, ach so klein, natürlich Erbrecht und dies und jenes. Alle diese Sachen sind irgendwo im tertiären Bereich natürlich auch wichtig, aber die großen Themen, Krieg und Frieden, neuer Finanzkrach, wie gestalten wir das Verhältnis auf dieser Erde für die nächsten 50 oder 100 Jahre, die ganze Bedeutung des neuen Paradigmas, was mit der neuen Seidenstraße ja existiert und was eine reale Option darstellt, auch hier das Ruder rumzureißen, das wird nur von der Böse diskutiert. Also weder von der SPD noch von der Linken wird auch nur die Seidenstraße erwähnt. Die scheinen da irgendwie eine totale Brille, also eine Sonnenbrille mit Totalfinsternis auf der Nase zu haben. Natürlich die CDU, Frau Merkel sagt, ja, sie ist für die neue Seidenstraße, aber in der Praxis blockiert die deutsche Regierung, blockiert die EU und deshalb ist die einzige Chance, wie wir diesen Optimismus in Deutschland vergrößern können, ist, dass sie mit der Büso zusammenhelfen, diese Alternative bekannt zu machen. Also das ist unser Hauptwahlthema. Wir wollen, dass Deutschland mit der neuen Seidenstraße kooperiert, beim Wiederaufbau vom Nahen Osten, bei der Entwicklung von Afrika und natürlich auch bei der Entwicklung von Infrastruktur in anderen europäischen Staaten. In Deutschland haben wir einen Infrastrukturstau von etwa 2 Billionen. Der ganze Entwicklungsbedarf in Griechenland, im Balkan, Italien, Spanien, Portugal, das ist auch in gewisser Weise dringend, braucht es die Kooperation mit der neuen Seidenstraße und natürlich ist der andere Schwerpunkt unseres Wahlkampfs, dass wir ganz dringend eine klassische Renaissance brauchen, eine Renaissance der klassischen Kultur, der Musik von Bach bis Schumann, Schubert, Beethoven, Brahms, in der ganzen Literatur, Lessing, Schiller, Humboldt. Also wir brauchen eine Rückkehr zum humanistischen Menschenbild. Und das ist auch nur, was die Böse vertritt. Also deshalb packen Sie mit an, wir haben Wahlkampf, wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen Helfer, wir brauchen Aktivisten. Kontaktieren Sie uns und helfen Sie uns, diese Ideen an den Mann und an die Frau zu bringen.
Absolut. Ja, vielen Dank, Helga, dass du Zeit gefunden hast. Allen anderen auch. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche hier wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Bis. Tschüss.
Tschüss.